Ja, hallo und herzlich willkommen zur 37. Ausgabe von Uns Österreichs jetzt. Passend zum 37C3 haben wir dieses Jahr weniger aufgenommen und haben genau auf diese Nummer gewartet, dass wir heute auftreten können. Wir bemühen uns auch ein bisschen Deutsch zu sprechen, nicht nur österreichisch oder tirolerisch. Also falls jemand was nicht versteht, einfach aufzeigen und dazwischen reden. Erklären wir es nochmal. An meiner Seite ist wie immer die Theresa.
Und an meiner Seite wie immer der Alex.
Und ja, was machen wir heute? Ja, wir sind ein bisschen der Comic Relief in diesem Tag, wo viel Dystopie so in den Vorträgen war. Ja, es ist alles sehr interessant, aber es drückt ein bisschen runter. Aber Österreich ist da immer gut, um ein bisschen aufzuheitern. Wir sind unwichtig genug, dass es lustig ist, was wir da so machen. Und als aktueller Anlass, es ist, findet gerade in Österreich ein Prozess statt, ja, mit unserem Alt-Kinderkanzler Kurz, ja, der vor Gericht steht wegen einer Falschaussage. Und nächstes Jahr sind jede Menge Wahlen in Österreich und auch in Europa und da ist ja einiges zu befürchten und das wollen wir mal ein bisschen aufarbeiten, weil wir sind da Vorreiter gewesen, ja, für die ganze Welt im Prinzip, wie dieser Populismus entstanden ist und ja, auf das wollen wir ein bisschen eingehen und um nur anzufangen, wie ist denn zum Kurz gekommen und geschweige denn zum Volkskanzler Kickl dann, ja, wollen wir mal die Vergangenheit ein bisschen aufholen. Wie hat denn das Ganze angefangen?
Ja, wir in Österreich, wir kennen den Populismus schon sehr, sehr lange. Also schon vor Berlusconi, vor Trump haben wir das erfunden. Und der ist in den 80er Jahren, ist ein Mann bekannt geworden, ich glaube auch über unsere Grenzen hinaus, Jörg Haider. Jörg Haider war bei einer Partei, bei der FPÖ, die gegründet wurde ursprünglich einmal von Altnazis. Die brauchen ja irgendeinen Pool, wo sie sein können. Und
dieser Pool ist relativ groß.
Ja, ja, in Österreich schon, ja, und sehr braun. Und er hat es dann geschafft, den Altparteiobmann irgendwie wegzuputschen und hat dann selber die Macht übernommen in dieser Partei, in der Freiheitlichen Partei Österreich. Wie gesagt, in den 80er Jahren.
86, das passend, da war Tschernobyl, da war das große Erdbeben in Mexiko und da waren einige nicht so schöne Dinge und damit auch der Herr Haider, ja, der passt da sehr schön ins Bild.
Und der Herr Haider hat es sehr gut geschafft, irgendwie so die Stimmung im Volk aufzunehmen und die dann auch irgendwie noch größer zu machen und die Stimmung im Volk dahin zu treiben, wo er sie gerne hätte. Und die Grund, also es war ihm eigentlich egal, welcher Inhalt es war. Wenn ihm Blumen gut gefallen hätten und dem Volk Blumen gut gefallen hätten, dann hätte er sich vielleicht um Blumen gekümmert. Er hat aber irgendwie gemerkt, das Volk, das findet Ausländer nicht so gut, vielleicht ein bisschen nicht so gut. Und er hat es dann aufgebauscht immer, dass Ausländer an allem schuld sind und alles schlecht machen. Er hat so Wahlslogans gehabt wie "Daheim statt Islam". Solche Dinge, und mit denen ist er immer stärker geworden. Er hat sich umgeben mit so einer Buberl-Partie, die ihm sehr viel geholfen haben. Er wurde dann Landeshauptmann von Kärnten. Landeshauptmann ist sowas wie ein Ministerpräsident, glaube ich, in Deutschland. Und Kärnten ist ein Bundesland in Österreich. Dort wurde er Landeshauptmann. Er war da sehr schnell, sehr beliebt. Das ist mal erzählt worden, da ist eine Brücke eingeweiht worden zwischen Kärnten und Tirol. Und er war der Landeshauptmann und da hat er Musikkapelle gespielt. Und er ist zu jedem dieser Musikanten, das sind 40 normalerweise, hingegangen und hat dem damals nur Schilling gegeben, so, weiß nicht, 100 Schilling oder so. Ja, so einen würde ich auch mögen wahrscheinlich. Dann kann man schon ein bisschen daheim statt Islam sagen. Und so ist es immer weitergetragen worden in der Bevölkerung und die Stimmung, auf die er so hingezielt hat, die hat sich auch immer vergrößert im Land.
Und er hat die Sprache auch des Volkes gesprochen, ja, das, was jetzt alle populistischen Politiker der Welt machen, ein Trump, ja, ist ein schräger Vergleich, aber im Prinzip ist das ein Nachfolger von Herrn Haider. Der selber ist ja nicht mehr, ja, das hat sich dann erledigt irgendwann, aber seine Nachfolger machen gerade die Welt zu einer neuen Welt, nicht zu einer besseren, wahrscheinlich. Ne? Wir werden das auch nächstes Jahr in Europa sehen, ob das dann so ist. Nein, Le Pen und Co., die sind alle im Prinzip im Windschatten von Herrn Haider groß geworden. Ja. Mhm. Und das nur dazu, er ist ja gar kein Kärntner. Ja. Also er war zwar ein Kärntner Landeshauptmann, muss man sich vorstellen, er war Oberösterreicher, wenn es mich nicht täuscht. Ja. Also das,
darfst du nicht sagen,
da war er flexibel genug. Ne. Ja, als Kärntner sieht man Oberösterreicher auch schon aus, Ausländer. Ja. Und trotzdem ist er dann groß geworden.
Die können schon Integration, nur halt nicht mit allen.
Ja, das, nur mit den...
Mit den Gewünschten.
Genau, die aus dem Bärental dann.
Ja, und wir in Tirol haben auch schon oberösterreichischen Landeshauptmann.
Stimmt, also. Ja, die sind über Oberösterreich. Ist
ein nicht schimpfen.
Ja, ja, sind schon. Auf das kommen wir noch, was in Oberösterreich so abgeht.
Genau, so, und das war so dieser Jörg Haider. Und seine Partei, er ist nicht nur er beliebt gewesen, sondern auch seine Partei. Die haben bei allen Wahlen dann immer mehr und mehr dazu gewonnen. Und das große Glück von Jörg Haider damals war, abseits von dem, dass er einfach ein guter Politiker war. Er hat jedem Menschen, glaube ich, das Gefühl gegeben, er nimmt ihn wichtig. Ob das jetzt so war oder nicht, das merkt man ja jetzt ganz oft bei populistischen Parteien. Wenn man deren Wahlprogramm liest, dann entspricht es nicht dem, was der Wähler sich wünscht. Aber trotzdem hat es geschafft, den Menschen diese Gefühle zu geben. Und gleichzeitig war es in Österreich so, es hat sehr lange bei uns eine große Koalition gegeben aus ÖVP und SPÖ, das ist so wie hier CDU, CSU und SPD. Und natürlich, die haben über Jahrzehnte miteinander regiert, schon ganz kurz war die FPÖ ja selber schon einmal in der Regierung, aber nur, da war noch nicht Haider an der Macht.
Da war sie noch etwas liberaler. Ja, da sind Leute, naja, für die FPÖ war sie sehr liberal, da ist zum Beispiel die Heidi Schmid, das ist eine Politikerin in Österreich gewesen, die hat nach der Übernahme vom Haider ist sie ausgestiegen aus der FPÖ und hat das liberale Forum gebildet. Das ist im Prinzip, eine FDP ist es nicht, also jetzt die Neos trifft es eher in Österreich, also wirklich eine liberale Partei, nicht eine, die es nur so tut als ob, sondern die ist wirklich liberal gewesen. Die ist aus dieser Partei rausgekommen. Also damals waren sie noch sehr gemischt. Das hat sich dann extrem auf die rechte Seite verschoben, aber nicht, weil er wirklich diese Einstellung gehabt hat, sondern weil er gesehen hat, ja, das funktioniert halt. Ja. Wenn die linke Seite funktioniert hätte, hätte er halt das gemacht. Ja. Genau. Flexibel muss man sein.
Ja, das ist halt Politik. Ja. Braucht man nicht langfristig denken, wo kommen wir hin. Und dann war in Österreich diese große Koalition und da war dann immer so gefühlter Stillstand. Eben, wenn man ganz lange immer gemeinsam regiert, dann hat man schon seine Pfründe abgesteckt. Das ist in Österreich ganz stark. Also da gibt's dann diese Position, die wird von dieser Partei besetzt und diese Position von dieser Partei. Man kommt sich nicht ins Gehege und hat irgendwie immer so, arbeitet ganz nett miteinander zusammen. Im Volk ist aber angekommen, die machen nichts mehr für uns, die kümmern sich nur um sich selbst, die sind abgehoben und da ist der Haider, dieser junge, fesche Bub, dieser Lieblingsschwiegersohn, und der kämpft für uns Menschen, für uns einfaches Volk und nicht so wie die Großen da, diese Bonzen. Ist Bonzen auch ein deutsches Wort? Kennen Sie das? Ja. Und irgendwann einmal war es dann so weit, die Stimmung, dass bei der Wahl 2000 dann die FPÖ sehr stark gewonnen hat und die ÖVP, die war drittstärkste Partei. Und da hat davor im Wahlkampf der damalige Parteiobmann und Spitzenkandidat Wolfgang Schüssel, so ein kleiner Mann mit Fliege, der hat immer gesagt, nein, er wird nur Kanzler, wenn er in der ersten Stelle ist, nur dann. Es gibt keine Ausnahme.
Schwör.
Wirklich. Nee, voll schwör. Und dann plötzlich waren die Wahlen vorbei. Es hat Koalitionsverhandlungen gegeben. Und die ÖVP hätte sagen müssen, wir sind Dritter, nein, wir werden doch nicht Kanzler. Irgendwie haben sie das vergessen.
Nee, es war auch nur ein 10%. Wenn man es verrundet, dann waren sie gleich auf.
Und quasi gewonnen. Passt. Also, wir können nicht so gut rechnen, PISA-Studie. Das war damals schon so. Und dann hat er gesagt, für das Volk und für unser Land, okay, ich war nur Dritter, aber weil ihr das so sehr wollt, werde ich jetzt doch Kanzler. Und dann wollte keine andere Partei, die SPÖ haben gesagt, nein, nein. Und die Grünen, mit denen hat er verhandelt, aber irgendwie ist das dann abgeblockt worden. Und dann hat er gesagt, ja, dann muss sie halt mit dieser Haider-FPÖ in die Regierung gehen. Und damals war das so, 2000 war das, Jörg Haider, der war schon dieses Enfant terrible in Europa. Und der hat zurückgesteckt. Der hat gesagt, okay, damit diese Koalition, diese Regierung angelobt wird, damit sie funktioniert, werde ich nicht in dieser Regierung sein. Ich bleibe Landeshauptmann von Kärnten. Es war super, dass es geblieben ist, weil da hat es die Hypoalpe Adria gegeben. Ich glaube, das kennt man sogar in Deutschland. Ich habe es nämlich auch dafür gezahlt, wie auch.
Die Bayern vor allem.
Die Bayern haben ganz viel dafür gezahlt. Und er ist eben in Kärnten geblieben und so konnte eben diese Koalition angelobt werden. Da war unser damaliger Bundespräsident nicht sehr glücklich darüber. Der hat wirklich sehr böse bei der Angelobung so reingeschaut. Er hat auch einem Minister gesagt, er darf nicht Minister werden. Also so war das damals noch. Auf jeden Fall war dann die FPÖ in der Regierung das erste Mal wirklich als Juniorpartner. Das Tolle ist, wir freuen uns heute noch an dieser Regierung. Es gibt heute noch Gerichtsverhandlungen, wo es um Maßnahmen geht, die damals gesetzt wurden. Es ist ganz viel um Korruption gegangen, um Postenschacher. Wir hatten damals den Lieblingsschwiegersohn der Nation, Grasser. Der ist mit einer Swarovski verheiratet, dann ist man sowieso super in Österreich. Und der ist dann mit Säcken voller Geld von der Schwiegermama nach Liechtenstein oder Luxemburg gefahren zum Beispiel. Die wollte einfach gerne, dass er das da einzahlt für sie, das Geld und so. Das war nicht, weil er das von einer Rüstungsfirma bekommen hat. Das dürft ihr nicht glauben. Das war von der Schwiegermutter, das
Geld. Nicht wegen Eurofighter.
Nein, das hat nichts mit dem.
Das ist alles richtig, das mit den Eurofighter. Das ist wunderbar.
Also das verstehen wir nur falsch. Das war von der Schwiegermutter. Und solche Dinge, die beschäftigen uns wirklich heute noch in Österreich. Und was damals auch war, ich erinnere mich, ich bin damals noch zur Schule gegangen und ich habe 3 Monate lang zum Beispiel nur schwarz getragen. Nicht, weil ich die ÖVP mag, sondern weil ich so traurig war über die Koalition. Weil ich mich so geschämt habe, Österreicherin zu sein. Weil ich mir gedacht habe, jetzt haben wir die Nazis in der Regierung sitzen. Wie kann denn das sein? Und auch in Europa war die Stimmung damals nur so.
Ja, das darf nicht sein. Ja, da war man naiv, muss man sagen.
Ja,
also du, ich war schon alt.
Ja, ich war noch nicht so. Ja. Und damals in der EU, da sind wir behandelt worden wie so ein Paria. Da hat es Sanktionen gegen uns gegeben. Ich habe ganz lange nicht verstanden, was bilateral bedeutet. Aber da habe ich es gelernt, weil da hat es bilaterale Sanktionen gegen uns gegeben. Keiner hat mehr mit uns gesprochen. Wir sind in Verhandlungen nicht mit einbezogen worden, weil das damals einfach nur so tabu war. Mit einer so rechten Partei, die sie damals war und heute noch viel, viel mehr ist, eine Koalition zu machen.
Also so Brandmauern, die werden in Österreich sehr schnell gelöscht. Ich hoffe, Deutschland werden wir sehen, ob das passiert, diese Brandmauern, die man einreißt und dann plötzlich, naja, sehr, sehr rechte in der Regierung sitzen hat, wobei man sagen muss, dieses Kabinett, da haben sie die Gemäßigten, die sie gehabt haben. Ja, viel haben sie nicht gehabt, aber die 5, die sie gehabt haben in der Partei, die haben sie dann in die Regierung gebracht. Ja, das, eine davon ist jetzt auch im Vorstand von Herrn Benko gesetzt, also solche Leute sind das. Ja. Und die haben es, also der Herr Haider hat sich wirklich zurückgenommen, das muss man sagen. Also ein Politiker ohne Ego, das sieht man selten. Ja, aber der Haider war jemand. Er hat andere Interessen gehabt, glaube ich. Das ist mehr Geld das Interessantere gewesen als das Ego in dem Fall. Aber ja, dann, das war so Anfang 2000. Ja.
Genau, und wir in Österreich, also ich nicht, aber viele in Österreich haben sich gedacht, diese gemeine EU, jetzt will sie uns schon verbieten, wie die Gurken ausschauen soll, das will sie uns vorschreiben, und wie die Banane ausschauen soll. Und jetzt sind die auch noch ganz gemein zu uns und reden nicht mit uns. Und das war so dieser Waldheim-Effekt. Wir hatten das ja schon einmal. Wir hatten einen Bundespräsidenten, dessen Pferd bei der SS war. Nicht er, nur das Pferd. Und das war damals schon in den 80er Jahren und da war auch die ganze Welt gegen uns, weil er war bei der SS oder sein Pferd. Und ganz Österreich hat gesagt, nein, jetzt erst recht. Wir wählen diesen Menschen, denn nur sein Pferd war in der SS. Er kann gar nichts dafür. Und so war die Stimmung auch wieder in Österreich. Wir gegen die, hat ja wieder der FPÖ geholfen.
Das ist auch so ein Punkt, auf den, das könnt ihr auch merken, das kommt nur öfter. Ja, also dieses, wir müssen zusammenstehen, die Reihen schließen, weil von außen Kritik kommt. Ne? Und Kritik mögen wir nicht und schon gar nicht von außen und überhaupt nicht, wenn es aus Deutschland kommt. Das ist österreichische Einstellung. Also wenn ihr was sagt, ihr müsst umgekehrte Psychologie machen. Ihr müsst mit der FPÖ was machen, dann machen wir das nie. Das ist so eher der Weg, der in Österreich
funktioniert. Das wäre gut, wenn Olaf Scholz anrufen könnte beim Nehammer und sagen könnte, mach ja nicht mit der FPÖ, ja, dann lass das.
Genau, vielleicht treffen wir noch irgendwo die Leute von der politischen Schönheit, wo man dann im Prinzip die KI hernehmen könnten, wo uns der Herr Scholz genau das sagt.
Ja,
weil
das
dann machen wir es sicher nicht.
Ja, das war eine gute Idee. Gut, also wir sind in den 2000er Jahren, alle sind gemein zu Österreich, obwohl wir die tollste Regierung haben, die total viel weiterbringt. Und dann war es aber so, für die FPÖ plötzlich hat es ein Problem gegeben. Realpolitik in der Koalition ist um einiges schwieriger, als nur an der Seitenlinie zu stehen und zu sagen, die Regierung macht alles falsch. Und das haben sie gemerkt. Und das haben sie in ihren Reihen auch gespürt. Dann hat es wieder die gegeben, die gesagt haben, ihr müsst raus aus der Koalition. Und dann haben die anderen gesagt, na, wir müssen drinnen bleiben, weil nur so können wir die Ausländer bekämpfen. Und die anderen haben gesagt, ihr müsst für unsere Leute was machen und ihr macht zu wenig. Und das hat sich so aufgebauscht, bis dann 2005 in Knittelfeld, wir mögen Knittelfeld.
Knittelfeld ist super. Ich weiß nicht genau, wo es ist, aber es ist super.
Ich glaube im Burgenland.
Es ist die Oberpfalz.
Obersteier, oh ja, ja.
Die reden alle komisch.
Wir wollten aus, dass sie Österreicher da drinnen sind.
Auf jeden Fall in Knittelfeld haben sich die getroffen und dann haben sie so gestritten, dass sie sich getrennt haben. Dann hat es zwei Parteien gegeben, die FPÖ, wie bisher, mit einem Heinz-Christian Strache, den ihr vielleicht schon einmal gehört habt. Sie ist so berühmter Filmstar aus Österreich. Mhm.
Macht Werbung, glaube ich, für Red Bull.
Red Bull und Wodka ja, und, so, und ja. Spanischer Finken.
Ja, der, also Finkers, genau. Der macht Urlaub beim Schnee und
so. Ja, das, ja, das, genau. Also, ja. Der war ein Teil, der war bei der FPÖ und der zweite Teil war dann das Bündnis Zukunft Österreich.
Es war kurze Zukunft.
Kurze Zukunft, aber Zukunft.
Ja. Vielleicht ist, ja, ja. So. Ja, auch 5 Minuten in der Zukunft ist Zukunft, aber es hat es nicht lang gegeben, diese ganze Partie.
Die haben sich dann gegründet, haben so orange Farbe gehabt und so. Und die waren dann weiter in der Regierung bis 2005 und da hat es dann gar nicht mehr funktioniert. Und dann ist diese Koalition aufgekündigt worden auch.
Genau, und dann ist wieder die große Koalition gekommen. Haben wieder ein bisschen was gemacht. Wenn man es objektiv sieht, haben sie Dinge gemacht, naja, wie halt so Koalitionen sind. Es geht nicht alles durch, aber es ist was weitergegangen. Wenn man es im Nachhinein betrachtet, wäre man froh drum, wenn es wieder so wäre, ist es aber nicht mehr. Und dann auftritt Sebastian Kurz. Er ist dann gekommen im Wien-Wahlkampf mit dem Geilomobil. Das war sein erster Auftritt. Hätte uns schon was sagen können. Wir haben sie ignoriert, also ein junger Bub mit großen Ohren, das wird schon noch. Der wächst schon noch rein in das Ganze, ja, das ist das. Aber das war die Wahl Wien 2010.
Hat der Kondome verteilt, fällt mir gerade ein. Das ist ja blöd, eigentlich gibt es keine neuen Wähler.
Ja, nur dazu für eine christliche Partei.
Wie das ist sicher verboten.
Oh ja, sie haben alle gesehen, das ist ein Talent. Den machen wir groß, der wird was. Das haben sehr viele in dieser Partei auch gesehen. Auch der Herr Mitterlehner, zu dem kommen wir noch, wie diese zwei jetzt zusammengespielt haben. Aber der hat gesehen, na, in den 2020ern, 30ern, da könnte es ein großer Mann der ÖVP werden. Der wird uns in die Zukunft führen. Vielleicht fliegt er auch in die Zukunft, man weiß es nicht. Aber ja, dann hat er 2011 ist er dann Staatssekretär, 2011 bis 2013 ist er Staatssekretär für, jetzt kannst du gern lachen oder weinen, für Integration geworden. Ja, also der hat sich darum kümmert und damals hat er Ausländer gar nicht so ungern mögen. Ja, er hat wahrscheinlich nicht mit vielen geredet, vielleicht auch noch nie gesehen, aber er hat zumindest nicht gewettert dagegen. Da waren wir heute auch schon froh. Er hat dann auch diese Bubal-Partie, wie das bei uns heißt, aufgebaut. Ja, heißt, eine Gruppe von Leuten, die sich später dann Prätorianer selbst genannt haben, also die Römer, ja, das ist ganz wichtig in diesem ganzen, in der ganzen Partie da, die hat er aufgebaut, die hat er um sich geschart. Ja, das waren so junge Leute, ein Herr Bonelli, ja, ein Herr Fleischmann, das sind alles Dinge, die kommen, die sind auch jetzt in den ganzen Verfahren mit dabei. Auch ein Herr Schmid, zu dem kommen wir noch speziell, der hat spezielle Fähigkeiten.
Der ist Handy-Experte.
Handy-Experte, aber nicht Time-Machine-Experte.
Ja, kommen wir noch
dazu. Kommen wir noch hin, genau. Dann ist er 2013, hat man gesehen, okay, wir müssen zuüberziehen. Er, glaube ich, hat auch ein bisschen forciert, er will nicht Integrationsstaatsminister mehr, also Staatssekretär mehr sein, er ist dann Außenminister geworden. Außenminister ist ein schönes Amt, da kann man brillieren, das sieht auch gerade die Frau Baerbock zum Beispiel, es ist ein schönes Amt, Innenminister ist immer unsympathisch, da wird man nicht mehr viel weiterkommen, also in der Steuer kommen wir auch noch, aber an sich ist er dann Außenminister, er ist zwar nicht viel weggefahren, weniger als er ist nur der Herr Spindlecker vorher Außenminister gewesen, der ist überhaupt nicht ein einziges Mal aus Österreich auch rausgekommen als Außenminister, er hat das ähnlich gemacht, aber er hat sich präsentiert, das kann er, er hat viele Reden gehalten und hat sich präsentiert als Zukunftshoffnung. Und dann ist das Jahr 2015 gekommen. Ja, wir können uns vielleicht noch ein bisschen erinnern, was 2015 im Sommer so passiert ist. Es war ein schwieriges Jahr. Es war am Anfang auch noch die Willkommenskultur. Auch in Österreich war das da. Es sind wirklich viele Leute da gewesen, haben geklatscht, haben geholfen. Da war die Stimmung echt positiv. Das hat mich damals eh schon gewundert. Nur dann hat der Herr Kurz begriffen, da kann man was draus machen. Ja, diese Stimmung, den muss man drehen und dann bin ich derjenige, der Österreich und im Prinzip ganz Europa gerettet, ja, weil er dann die Balkanroute schließt. Er hat sie alleine geschlossen, er ist runtergegangen, hat einen Zaun gebaut, hat gesagt, ihr müsst draußen bleiben und dann ist die Flüchtlingskrise beendet gewesen. Er hat sie beendet, seine Worte, er hat das tatsächlich so gemeint, vielleicht hat er es wirklich auch so gemeint, nicht leider so gesagt, aber das war so dieser Wendepunkt und da war noch dieser Zeitpunkt, wo er dann auch das Projekt Ballhausplatz ins Leben gerufen hat, damals nur quasi unterm Tisch so, ja. da hat er genau mit dieser Bubble-Partie von vorher sich zusammengeredet und hat ein Konzept gemacht. Wie können wir die Macht der ÖVP übernehmen, dann in Österreich übernehmen und dann die ganze Welt im Prinzip. Also das würde ihm durchaus zutrauen, dass das sein Ziel war, König der Welt zu werden.
Ja, auch die Welt wird profitieren.
Genau. Ich meine, ist er jetzt im Prinzip arbeitet für ein Thiel aktuell. Also er ist fast der König, er ist Vizekönig der Welt. Und das ist dann 2015 passiert. Und da hat er eben diesen Herrn Schmid an seiner Seite gehabt, der mit der Beamter war, zur Laufbahn gemacht, wo ist dann irgendwann im Finanzministerium gesitzt. Finanzministerium ist gut, weil da gibt es viel Geld. Ja? Und das haben sie ausgenutzt. Da haben sie dann einfach Inserate geschalten. Und da haben sie einfach Stimmung gemacht im Land. Ja? Und das hat das Finanzministerium gezahlt, also wir, also ihr nicht, die meisten, aber wir schon, haben im Prinzip die Inserate der ÖVP gezahlt. Für den Herrn Kurz. Ja? Dann hat er den Herrn Sobotka, ja, auch ein Name, der nicht zur Freude sorgt in Österreich. Ja? Das ist der Parlamentspräsident aktuell, ist aber auch Beschuldigter in vielen Untersuchungsausschüssen, er war auch beschuldigt demnächst in einem Prozess, er bleibt aber, wo er ist, er ist Parlamentspräsident und Vorsitzender der U-Ausschüsse. Wo können wir verweisen auf die letzten einige Folgen, die wir gemacht haben, wir haben die gesamten U-Ausschüsse in Österreich mitverfolgt, aufgearbeitet, zusammengefasst, es waren traurige Momente dabei, aber da haben wir die Rolle auch des Herrn Sobotka sehr gut mitgenommen und der hat immer wieder quergeschossen. Ja, er war auch in der Regierung als Innenminister, der Herr Sobotka, und hat dann die aktuelle Regierung mit der ÖVP und der SPÖ hat einfach torpediert, die ganze Zeit. Sie haben was beschlossen im Ministerrat, ist rausgegangen und dann haben sie quergeschossen. Nein, das haben wir so nicht gesagt, das ist nicht so, das ist zu teuer. Immer wieder solche untergriffigen Geschichten. Und dann ist irgendwann so weit gekommen, dass er eben, aber der Herr Mitterlehner, Vizekanzler, ja, der zuerst gemeint hat, das ist ein Talent, den müssen wir fördern, ja, und da hat er angefangen zu sägen, ja, am Stuhl. Und der hat immer mehr gewackelt, bis irgendwann, ist einer drum gegangen, hätten sich in den langen Verhandlungen, hat sich die Koalition geeinigt auf die Kinderversorgung quasi. 1,5 Milliarden Euro hätten sie sich ausverhandelt, dass man für die Kinderversorgung quasi hernimmt. Und das haben sie torpediert, bis es gekippt worden ist und dann quasi wiederum rein in die Medien geströmt worden ist von Kurz und diesen ganzen Leuten, dass die nur streiten. Die einigen sich auf nichts und wieder mal, das kriegst du zusammen für die Versorgung, für die Kinder. Und das ist dann gewesen, dass der Herr Mitterlehner irgendwann aufgestanden ist und gesagt hat, jetzt reicht's. Und das hat er wirklich so gemeint. Der war mir früher nicht so sympathisch, aber mittlerweile, ich habe da einige Sachen über ihn mit ihm gehört, so Podcast, einige. Er hat das durchaus eingeordnet, dass er das einfach völlig falsch verstanden hat, was da kommen wird. Und er hat das nicht kommen gesehen und ist echt zutiefst trauert er über das, was da passiert ist. Und dann ist diese Koalition beendet worden, 2017.
Genau. Und dann der große Moment von Sebastian Kurz. Er wird Parteiobmann der ÖVP. Also was Besseres, mein Job deines Lebens.
Ja. Was er geschafft? Papst ist besser, aber sonst.
Ja, aber wegen Sex und so. Also, ja, okay, dürfen ja beide, gell? und da war es dann so, die ÖVP ist eine Partei, da gibt es ganz viele Bünde. Also da gibt es den Wirtschaftsbund, den Arbeiterbund, den Frauenbund, den Seniorenbund, ganz viele Bünde. Und die haben sehr viel Macht in der ÖVP. Da ist es auch immer sehr ausgewogen in der Regierung zum Beispiel. Da braucht es immer einen Kandidaten vom Arbeiterbund und jemand vom Wirtschaftsbund und vom Bauernbund und so weiter. Also da gibt es sehr viele Dinge, die verteilt werden und das muss alles so in der Balance gehalten werden. Und Sebastian Kurz hat es geschafft, der ÖVP zu sagen, okay, ich opfere mich für euch, ich werde euer Messias, aber nur, wenn ich diese Macht von den Bünden bekomme. Und nicht die Bünde geben vor, wer auf welchem Platz auf Wahllisten steht zum Beispiel. Nicht die Bünde geben vor, wer Minister wird. Ich gebe das vor.
Bitte. Kurz, es ist beides schlimm eigentlich. Also es ist sowohl schlimm, dass die Kammern das machen und so weiter, nicht Fähigkeit, Kompetenz, sowas. Aber nicht einmal das wollte er mehr, sondern er selber, er ist der Messias.
Ja, aber Kompetenz in der ÖVP schließt doch schon aus, also ist schon egal, wer das bestimmt.
Das stimmt, ja.
Würde ich sagen.
Und das war eigentlich eine logische Entscheidung.
Ja, also, ja, schon besser. Besser, wenn einer, streiten Sie nicht so viel.
Das stimmt.
Ja, also. Und wie gesagt, dann ist er Parteiobmann geworden und dann war er schon in der Partei der Messias. Und dann hat er nur uns Österreichern beigebracht, dass er auch unser Messias ist. Und wir sind zu den Wahlurnen geströmt und haben so Herzchen um seinen Namen rumgemalt und gesagt, bitte werde unser Kanzler. Und das ist er dann Gott sei Dank geworden.
Und das mit Messias, ganz kurz, das ist tatsächlich der Ausdruck der in der ÖVP gewesen. Er ist unser Messias. Das ist eine christliche Partei. Also ich weiß nicht, ob das erlaubt ist, in der Kirche zu sagen, jemand ist ein Messias, außer den Sie als Messias sehen.
Naja, aber Wolfgang Schüssel hat ihn eingesetzt, der ist Gott für Sie, also schon Gottes Sohn und so passt.
Ja, okay. Ja. Das ist österreichische Logik. Ja.
Ihr seht's.
Comic Relief.
Ist gut in Österreich. Und dann war es endlich Dezember 2017, war es soweit, Sebastian Kurz wird angelobt. Und jetzt denkt sich auch sicher, ja, mit wem macht er denn jetzt eine Partei, eine Koalition? Er, glaube ich, hat sich gedacht, ich werde sowieso die absolute Mehrheit haben. Was schert mich eine Koalition? Hat nicht so funktioniert. Nein, er hat die natürlich tollste Partei genommen, neben seiner, die FPÖ. Wir hatten das ja schon, haben wir schon erklärt, wie das so war, damals mit der FPÖ. Und jetzt war in der FPÖ, wir haben ja darüber erzählt, es hat FPÖ und BZÖ gegeben und der Heinz-Christian Strache, dieser Filmstar aus Österreich, der war damals dann Parteiobmann 2017 und der ist dann Vizekanzler geworden. Also wir hatten unseren Kinderkanzler Kurz und wir hatten Filmstar Heinz-Christian Strache als Vizekanzler. Und die haben jetzt diese neue, tolle Koalition gemacht mit ganz viel Bewegung und Reformen. Wir zahlen heute noch an diesen Reformen. Es hat eine Reform gegeben für die Gesundheitskassen, wo so diese ganzen Krankenkassen zusammengelegt worden sind und so weiter. Da ist uns immer erklärt worden, dass da 1,5 Milliarden Euro, glaube ich, werden für uns Patienten eingespart. Bis heute haben die Schulden.
Ja, also wir haben 200 Millionen gekostet und wir haben nichts eingespart. Sie haben alle Vorsorgen für irgendwelche Pandemien, die illusorisch sind. Also bitte, wenn wir eine Pandemie haben, die haben sie einfach weggekaut. Ja, wir haben Masken gehabt, wir haben alles gehabt. Ein Jahr vor der Pandemie, zwei Jahre vor der Pandemie, haben sie alles weggekaut. Weil Lager kostet viel. Ja, naja, das war die Frau Hartinger Klein, genau. Um das nochmal zu nennen.
Was aber toll war, wenn wir einen Innenminister bekommen, einen neuen, Herbert Kickl. Und der Herbert Kickl, dem sein größter Wunsch war, einmal ein Pferd zu haben. Und was macht der Sebastian? Der sagt, Herbert, ich kaufe dir ein Pferd. Fahr nach Ungarn, der schenkt dir sicherlich sogar eins.
Ja, weil das ist unser Freund.
Was ist passiert? Viktor Orban, unser guter Freund, der Viktor, der hat uns ein Pferd gekauft. Zwei Polizeipferde, weil Herbert Kickl hatte die tolle Idee, in Österreich, Monarchie und so, Pferde, yeah, wir könnten doch eine berittene Polizei bekommen. Es waren dann, glaube ich, 2 oder 3 oder 4 oder so. Es gibt bis heute keine. Es gibt tolle Bilder, wie Herbert Kickl auf das Pferd sitzt und sich so freut.
Wie ein kleines Kind, das ist unglaublich.
Ja. Pferd.
Und ein braunes Pferd noch dazu. Ja, also
das Besseres gibt es nicht, gell? Reitet einen Nazi. Und also das war so dieser Herbert Kickl, Heinz-Christian Strache, das war alles mega. Dann haben wir eine Außenministerin gehabt, die war damals in Österreich eigentlich bekannt als so Politikexpertin. Und diese Dame sitzt jetzt in Russland, in St. Petersburg, ist Vorstand von einer Uni von Herrn Putin. Putin, müsst ihr wissen, ist ein totaler Gentleman. Sie kennt niemanden, der mehr Gentleman ist als Putin. Der hat auch ihre Pferde, wir sind wieder bei Pferden. Sie hatte Pferde, die waren irgendwie in Syrien aus irgendeinem Grund. Und diese Pferde wurden mit Kampfflugzeugen der russischen Armee nach Russland geflogen. Denn sie lebt jetzt dort. Weil in Österreich jetzt kann sie nicht mehr leben, weil wir alle so gemein und böse zu ihr sind und wir sie und Herrn Putin, diesen perfekten Gentleman, nicht verstehen. Die war damals Außenministerin.
Also, die hat auch geheiratet.
Bitte erzähl die Geschichte.
Die hat geheiratet. Fertig. Nein, also die hat ganz öffentlich, was auch in der Steiermark, dass sie geheiratet hat. Sorry, gut, Domi. Nein. Wohl. Doch, schau, da, ja, jetzt Steiermark.
Die vor dir sagt schon, ich will nicht, dass sie noch geheiratet hat.
Das diskutieren wir aus. Auf jeden Fall, irgendwo in Österreich haben sie geheiratet. Und als Ehrengast ist der Herr Putin eingeflogen worden. Ja, also der ist dann gekommen, hat dir auch ein Geschenk gemacht, ein riesen Collier im Wert, glaube ich, von 50.000 Euro. Das wollte sie auch nicht mehr hergeben. Also das hat sie mitgenommen, da hat sie so furchtbar aufgeregt, dass das eigentlich Staatseigentum ist, weil sie ja Ministerin war und ein Geschenk war. Aber da ist der Herr Putin gekommen und sie hat einen Knicks gemacht. Ja. Als Außenministerin vor einem Despoten Putin. muss man können, das muss man auch mögen. Sie hat es mögen, der Kurz hat es irgendwie auch mögen. Sie waren alle auf dieser Feier, also die kommen alle sehr dick mit ihm. Und er hat jetzt vor kurzem erst im Prozess, der Herr Kurz, gesagt, sie wollen eine russlandfreundliche Regierung. Viel mehr muss man jetzt auch nicht dazu sagen. Da gibt es noch Folgewirkungen, was da rausgekommen ist, sei es mit Deals, die man mit Russland mit Gas gemacht hat, wo man bis 2040 abnehmen muss. Man muss es zahlen, man muss es nicht abnehmen. Aber man muss es auf jeden Fall zahlen, egal wie viel man abnimmt. Solche Verträge muss man sich wünschen. Als Unternehmer würde man das wirklich wünschen. Ja, und das sind so diese, das ein Regierungsmitglied. Was sie auch noch haben, ist, sie haben nicht nur das Innenministerium gehabt, sie haben auch das Verteidigungsministerium, kriegt die FPÖ. Das macht man normal nicht. Also Gewaltenteilung und so, und das teilt man normal schon so auf, dass das ein bisschen so ausgeglichen ist. Na, wenn die einen Blödsinn machen, können die anderen wenigstens den anderen Blödsinn machen. Na, die haben wirklich die gesamte Macht an die FPÖ übergeben. Das war wirklich auch ein schicker Deal vom Herrn Kurz.
Ja. Gut. Was auch super war damals, also der Herr Kickl, der mit den Pferden, der war ja Innenminister. Und dann hat ihm jemand gesagt, du, im BVD, das war damals unser Geheimdienst, da passieren seltsame Sachen. Lass uns doch dort mal eine Razzia machen. Das war eine super Idee. Dann haben sie also so Polizisten genommen, die normalerweise, glaube ich, bei Drogendeals im Einsatz sind. Also sie dealen nicht, sie klären die auf.
Ja, daher kennst du die AC vielleicht.
Ja, ne? Das kann natürlich sein. Aber die sind alle dort im BVD eingefallen, haben ganz viele Daten mitgenommen, was zur Folge hatte, dass andere Geheimdienste aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen mit unserem Geheimdienst nicht mehr zusammenarbeiten wollten, weil das Geheime am Geheimdienst nicht mehr so gegeben war.
Genau, weil da auch einer mitgespielt hat, der Wirecard sagt auch was, der Herr Marsalek, ja, der im Prinzip da Mitch gespielt hat, ne, der war da genau dabei. Also der einer aus diesem Kreis, der da eingeritten ist in diesen Geheimdienst, um Unterlagen, vor allem über rechte Untersuchungen, geheime Untersuchungen, die quasi Rechte betrifft, die wollten sie einfach einkassieren. Und ja, also dieser Marsalek hat Russland-Connections, der eine hat auch Russland-Connections und dann haben diese Berner Club, glaube ich, ist das, ne, von den Geheimdiensten weltweit, haben gesagt, naja, okay, mit euch spielen wir nicht mehr, weil ihr gebt das ja den Russen weiter. Haben gesagt, nein, nie. Naja, doch, haben wir, definitiv.
So nicht wir. gut, das war dann so, beste Regierung aller Zeiten. Und dann haben wir auch ja schon erzählt von diesem Filmstar. Und dieser Filmstar, Heinz-Christian Strache, der hat irgendwann Urlaub gemacht auf Ibiza. Da hat er eine Oligarchennichte kennengelernt und die war super, weil die hat ganz viel Geld und mit der könnte er ja dann die Kronenzeitung kaufen, das ist so Boulevardblatt in Österreich, so wie die Bild, aber auflagenstärker und da könnten sie es ja dann schaffen, dass sie wieder in die Regierung, also dass sie dann Kanzler werden, weil die Kronenzeitung, die schreibt sie ja dann da hinauf und die Oligarchennichte, die kriegt dafür Staatsaufträge, also wenn zum Beispiel Straßen gebaut wird, dann bekommt es die Oligarchennichte und solche Dinge haben die da 6 Stunden genau, lang mit besprochen.
Genau, alles ein Haselsteiner bei der Strabag, ne? Das, ich meine, das ist ja auch schon schräg, dass immer alles der Haselsteiner kriegt in Österreich, aber wenn dann er und nicht nur eine andere. Und dann ist es zack, zack, zack und Glock und, na, ihr kennt vielleicht das Video, vielleicht habt ihr alles verstanden, aber es ist eh untertitelt gewesen. Aber macht euch keine Sorgen, wir haben auch nicht alles verstanden, der war einfach ziemlich besoffen, der Typ. Und ja, das Video, also wir preisen.
Julian Heißenthaler, Applaus für Julian Heißenthaler.
Er ist leider erkrankt, was wir gehört haben.
Aber der hat es irgendwie mitbekommen mit dieser Oligarchin. Und dieses Video wurde dann veröffentlicht. Das war im Mai 2019. Und wir dürfen jetzt kurz aus unserem Leben erzählen. Es ist so bei uns, der Alex schläft normalerweise länger als ich. Und an diesem Tag, im Mai 2019, als das aufgekommen ist, da um 8 Uhr in der Früh oder so, habe ich das halt alles gelesen, was da war. Und an demselben Tag war sogar nur Eurovision Song Contest. Und wir lieben Eurovision Song Contest. Und dann habe ich ab 8 Uhr gewartet, dass der Alex aufsteht.
Um 12 oder so bin ich aufgestanden. Hat lang gewartet, wirklich.
Ja, also, eigentlich hätte ich die aufwecken
sollen. Ich gehe da die Treppe runter und dann sehe ich die Theresa unten und die tanzt da. Und dann bin ich so freut. Die haben ein Lotto gewonnen. Das ist irgendwie... Ist die Regierung zerbrochen?
Ja.
Knapp dran.
Ja. Und in Österreich war es dann so, also dieses Ibiza-Video, wo eben genau das drinnen war, was wir jetzt gerade erzählt haben, ist veröffentlicht worden. In Österreich ist dann dieses Lied Let's Go to Ibiza, das ist plötzlich in den Charts wieder ganz oben gewesen damals. Sofort haben sich spontan Gruppen gebildet auf dem Ballhausplatz. Das müssen wir vielleicht kurz noch erwähnen, das ist der Ort des Kanzleramts in Wien.
Daher auch Projekt Ballhausplatz.
Genau. Und da haben sich Gruppen gebildet, die haben dann das Lied gespielt die ganze Zeit. Und der Heinz-Christian Strache, der eben der Hauptdarsteller war in diesem Video, der ist sehr schnell zurückgetreten. Der hat am Mittag dieses Tages, also am Freitag am Abend ist veröffentlicht worden, am Samstag, zu Mittag ist er zurückgetreten unter Tränen, hat sich bei allen möglichen Menschen entschuldigt und ist zurückgetreten. Sebastian Kurz, dem haben die Worte gefehlt, der konnte uns leider erst am Abend, also Gott sei Dank noch vor dem Contest, sagen, dass er Gott sei Dank schon unser Kanzler bleibt. Aber er mit dieser FPÖ, das muss er sich anschauen. Also das ist schon schwierig jetzt. Und irgendwie, dann wollte er und dann aber doch nicht mehr. Und dann ist diese Koalition zerbrochen, wie er natürlich am Boden zerstört. Kannst du dir vorstellen. Und dann war das eigentlich ganz spannend. Die Woche drauf, erinnere ich mich, waren wir in Wien mit Freunden. Haben wir immer überall geschaut, ob Kameras irgendwo sind. Und so Dinge, weil Österreicher werden anscheinend gerne gefilmt, waren sie nicht, denke ich. Und dann ist die ganze Regierung dann irgendwann zurückgetreten, oder musste zurücktreten, ist abgewählt worden im Parlament. Wir bekamen eine Expertenregierung mit meiner Lieblingskanzlerin Bierlein. Ich trinke sehr gern Bier, deshalb. Und die haben dann regiert und 2019 dann im Herbst ist neu gewählt worden. Und aus dieser Wahl, die FPÖ hat sehr stark verloren damals, aber die ÖVP mit dem Messias, die haben natürlich gewonnen wieder.
Nur ganz kurz, das passend Österreich, ja, es ist, die FPÖ hat nicht verloren wegen Ibiza. Ja, wegen dem Ganzen, was da vorkommen ist mit Medienkauf, mit Korruptionen. Nein, es ist deswegen sind sie abgestürzt, weil der Heinz-Christian Strache auch parallel einfach Gelder von der eigenen Partei unterschlagen hat. Ja, der hat leichte Spielprobleme, so ein bisschen. Der hat so Handyspiele, der hat 10.000 Euro pro Monat rausballert. Das hat er von Parteienfinanzenreise abgezweigt. Das ist aufgekommen und das war der Grund, dass die FPÖ gestürzt ist. Nicht Ibiza. Also das war, hat überhaupt nichts damit zu tun. Umfragen, glaube ich, 2% haben es verloren gehabt.
Ja, es war gemein, weil der ist da gefilmt worden und hat das ja nicht gewusst.
Ja, der ist da in den Schneetopf gefallen. Gemein.
Und dann war es also so, 2019, wieder Wahl, ihr müsst es wissen, gell, bei uns im Podcast, wir machen sehr viele, also Österreich wird sehr viel gewählt, Bundespräsident können wir super wählen. Bundespräsident, wenn wir, und das muss ich jetzt hier erwähnen, wenn wir Briefkuverts aus Deutschland haben, kleben die nicht. Und wir müssen eine ganze Wahl wiederholen deshalb. Ja. Auf jeden Fall, ich lese immer alle Wahlprogramme. Und dann 2019 habe ich wieder alle Wahlprogramme gelesen, wir haben wieder gewählt. Und dann eben ÖVP gewinnt, FPÖ verliert, SPÖ macht irgendwas. Und die Grünen, die haben auch dazu gewonnen. Man muss dazu sagen, die Grünen sind bei der Wahl davor aus dem Parlament geflogen. Die haben sich aufgespalten, weil die haben auch ungefähr 10% gehabt, da macht es Sinn, sich aufzuspalten. Und dann sind die Grünen selbst, die sind rausgefallen aus dem Parlament, sind aber dann 2019, haben die sehr, sehr stark gewonnen. Dem damals wieder 15% bekommen und somit wurde dann eine Koalition geschlossen aus ÖVP und den Grünen. Und sie haben gesagt, sie vereinen das Beste aus beiden Welten. Sie waren voll in love, die beiden. Und dann sind die angelobt worden im Jänner 2020. Und im Februar 2020 war es, ich weiß nicht, ob jemand von euch Ischgl kennt, so Skiort in Österreich, super mega. Und dort gibt's ein Lokal, und in dem Lokal war anscheinend der Kellner, der hatte Corona. Und die haben dann, also, ist nachverfolgt worden, in ganz Europa sind aus diesem Lokal Ansteckungen weitergeben worden. Also, nicht wir sind schuld an Corona in Europa. Aber Corona war einfach ein großes Thema dann damals. Und das war ganz schwierig für die Regierung, weil die Grünen, die haben sich gerade selber, die waren dabei, sich wieder zu finden, weil sie ja erst wieder in das Parlament eingezogen würden. Die mussten ihren ganzen Stab wieder aufstellen und so weiter. Und dann kommt diese große Krise daher. Eine Situation, die noch niemand gekannt hat, die, glaube ich, für alle Regierungen weltweit sehr schwierig war. Und so haben sich die da profilieren müssen. Und dann war das ungefähr jeden Tag hat es so Ansprachen gegeben von der Regierung, wo sie da gestanden sind und uns wieder erklärt haben, was sie Tolles für uns machen und wie sie gut auf uns aufpassen. Und das Problem war dann aber, dass der Basti, der unser Messias ist und unser Kinderkanzler und wir lieben ihn, plötzlich war er nicht mehr der beliebteste Politiker in Österreich. Können Sie sich das vorstellen? Es war wirklich, also schwierig, weil der Gesundheitsminister plötzlich der beliebteste war. Und dann hat er angefangen, das hat er nicht mögen, dann hat er angefangen, den zu mobben. Und immer gegen den zu schießen, das hat er schon mal gelernt, bei Mitterlehner, funktioniert ganz gut.
Genau, und er hat auch gewusst, dass der Herr Anschober, der damals der Gesundheitsminister war, hat ein paar Jahre vorher schon einen Burnout gehabt. Ja, also der ist ein sehr einfühlsamer Mensch und das ist in der Politik wirklich schwierig, da läuft man gerne mal psychisch gegen die Wand. Und das hat er aber gewusst. Und das hat der Beinhard ausgespielt. Der hat gewusst, den muss ich jetzt 2 Monate fertig machen und dann wird er gehen, dann ist er nicht mehr beliebter als bleibe Messias. Und ja, Genau so ist es gekommen. Ja, der hat den rausgebissen und dann ist nichts Besseres nachgekommen.
Ja, und was wir da aber gemacht haben in dieser Corona-Zeit war, natürlich, ich glaube auch bei euch wird das ja, also in Deutschland wird das auch so gewesen sein, es hat also dieses Koste es, was es wolle, ich glaube bei euch war es die Bazooka, oder? Und bei uns auch Koste es, was es wolle, und dann ist so ein Gerüst gebildet worden bei uns, die KOFAG. Und aus dieser KOFAG, da sind die Gelder quasi vom Bund reinkommen und die sind dann verteilt worden. Und in Österreich ist sehr viel Geld hier verteilt worden.
25 Milliarden.
Ja, aber das hat es auch gebraucht, weil viele von diesen Hotels, die mussten irgendwann neu gebaut werden. Richtig. Und dann muss man auch die Hoteliers fördern, ja, weil die waren schon arm in der Zeit.
Die
sind
ja sowieso arm gewesen, weil ja, dieses Schwarzgeld ja nicht in der Finanz gewesen ist, sprich die Hilfen waren viel zu niedrig für das, was sie gebraucht hätten.
Ja, also.
Also hat man einfach was anderes noch geschenkt.
Und dann muss man ja als Regierung dem einfachen Volk immer sagen, wie toll man ist, und dann muss man ganz viele Inserate schalten und am besten in Boulevardmedien, weil das lesen halt am meisten Leute, sind wir uns ehrlich. Und das haben sie dann alles damals gemacht. Und was da dann parallel passiert ist, zuerst hat es eine Einheit gegeben bei uns im Nationalrat. Auch die FPÖ, also da hat es dann einfach Maßnahmen gegeben, dass man halt mal rausgehen darf und so weiter. Und da war auch die FPÖ immer dafür. Und irgendwann hat die FPÖ, und die waren auch früher schon für Impfpflicht und solche Dinge. Und plötzlich hat die FPÖ gemerkt, hey, es gibt da Menschen, die sind nicht einverstanden mit diesen Maßnahmen, mit diesen Corona-Maßnahmen. Es gibt Menschen, die gehen dagegen auf die Straße. Und niemand ist für diese Menschen da. Also sind wir für diese Menschen da. Und sind mitgegangen auf die Corona-Demos, haben vorgeschlagen, welche Medikamente man nehmen kann gegen Corona und all solche Dinge. Und durch das ist die FPÖ dann auch immer stärker und stärker geworden. Sogar so stark, es hat eine eigene Partei bei uns gegeben, MFG, die sich quasi gebildet haben als Corona-Maßnahmen leugnen. Und auch die wurden dann vereinnahmt irgendwann von der FPÖ. Also die haben das sehr, sehr gut drauf gehabt, immer das zu spüren, wo ist die Bevölkerung gerade und genau darauf zu gehen. Genau.
Diese Vermischung haben sie damals dann, nicht nur in Österreich, das ist, glaube ich, auch generell ein Phänomen gewesen, dass dann eine Vermischung stattgefunden hat zwischen rechten Wählern, die es immer gegeben hat, sehr viele in Österreich natürlich, aber die hat es gegeben, plus diese Maßnahmengegner, die eigentlich teilweise sehr links waren. Ja, also, und das hat sich vermischt und das ist bis heute geblieben. Und deswegen sind dann die Umfragen, kann man noch, aber schießen deswegen durch die Decke. Ja.
Genau.
Ja, dann ist Herbst 2021 gekommen und da sind dann Durchsuchungen gemacht worden. Diesmal nicht im Geheimdienst, ja, das wird auch langweilig, nein, diesmal in der ÖVP. Zentrale, im Finanzministerium, beim Finanzminister sind die Behörden eingeritten und wollten schon mal also Unterlagen. Aber das geht wegen Datenschutz. Das haben sie rausgezögert ohne Ende. Das ist eine Farce gewesen, bis dann irgendwann der Bundespräsident gesagt hat, rückt das Zeug raus, sonst exekutiere ich euch. Also rein beamtenmäßig ist nicht richtig. Aber das hat es so gebraucht. Das ist wirklich lächerlich. Und da sind sie eben eingeritten, auch beim Finanzminister, beim Herrn Blümel, auch den sehen wir bald einmal vor Gericht wieder. Der war auch kurzzeitig Chef von einem Investmentfonds, das haben sie wieder rausgeschmissen, weil er Computer nicht verwendet, er kennt sich nicht aus, weil er hat gar keinen. Er hat gesagt, er hat keinen Computer, also kann er nichts mitgeben. Naja, es war die Frau, ist gerade unterwegs gewesen mit einem Kinderwagen, in dem Kinderwagen war zufällig der Laptop, aber wahrscheinlich vom Kind, vom Kleinkind.
Ja, ich glaube, man muss das machen. Mit Laptops muss man einmal am Tag raus. Mhm. Das ist...
Lüften.
Hund.
Also das stimmt, ja. Ja, das ist da passiert. Dann gibt es ein ein Tool, das heißt Beinschab-Tool, das ist die Frau Beinschab, die ist jetzt Kronzeugin, auch in diversen Prozessen wird es kommen. Die haben einfach entwickelt, wie man Umfragen frisiert, jetzt nicht fälscht, das stimmt nicht, sondern man hat es einfach an die untere und obere Grenze der Fehlertoleranz sozusagen geschoben. Ja, wenn man es kosten hat, von 25-28% hat der Herr Kurz, nein, da hat er 28 gehabt. Und der Herr Mitterlehner in der eigenen Partei hätte maximal untere Grenze 18% gehabt. Aufgrund dessen haben sie gesagt, nein, der Mitterlehner ist nichts mehr, wir wollen den Kurz. Und all solche Dinge hat er gemacht, dann hat er mit Boulevard viele Inserate geschalten. Das sind Millionen an den Boulevard, wie Österreich, also egozentrisch, wie wir sind Österreicher, heißt die Zeitung Österreich, ein Boulevard vom brutalsten. Also das, da ist die Krone ein Leicherschass gegen sowas. Ja. Da haben wir einfach geschaut, ja, Inserate kriegen wir und dann gibt es gute Berichterstattung für den Herrn Kurz. Wiederum, wir haben es gezahlt. Also wir haben unsere eigenen Inserate gezahlt für den Herrn Kurz und die ÖVP, das haben wir schon einmal gehabt, aber in dem Fall haben wir es dann nachgewiesen, beziehungsweise jetzt wird es dann nachgewiesen. Ja, dann ist der Herr Kurz zur Seite getreten. Nein, er ist nicht zurückgetreten, zurücktreten, das tut der Messias nicht, sondern er ist zur Seite getreten. Die gesamten Minister aus dem Kabinett Kurz haben einen Riesenbrief gemacht und haben unterschrieben, niemals werden sie weitermachen ohne den Herrn Kurz. Naja, eine Woche später ist er dann zurückgetreten und sie haben trotzdem weitergemacht, also so viel zur Vertrauenswürdigkeit der ÖVP-Politiker. Sie haben dann einfach weitergemacht, dann ist es fröhlich weitergegangen mit neuen Bundeskanzlern. Dann haben wir, ich glaube, drei Stunden, einen Tag, wo der Herr Löger, der war auch Finanzminister, auch der war jetzt kurz schon einmal Aussagen gemacht vor Gericht. Ich glaube, da wird es noch einen Prozess geben, der sehr gesteuert war von Herrn Kurz. Dann ist der Herr Schallenberg gekommen, der war Außenminister, ist auch sehr kurztreu gewesen, aber auch nur wenige Wochen quasi als Kanzler gewesen. Und dann ist der Herr Nehammer gekommen, der ist übrigens Rhetoriktrainer und wenn kennt, der weiß, wie er redet. Ja, der bringt einfach den Mund nicht auf. Also ich frage mich schon, wie der dieses Business haben hat können. Und den haben wir bis heute. Ja, das ist der, ja, dann, genau, die Frau vom Herrn Nehammer, der war auch gut, der ist dann Boot fahren gegangen. Die macht überhaupt gern Partys auch mit diversen Kripo-Beamten, die dann besoffen einen Unfall bauen, bis dann auch irgendwie verschoben wird, also wird nicht richtig aufgeklärt, das Ganze. Aber die hat dann ein Handy verloren auf einer Bootfahrt. Ja, das ist ins Wasser geflogen. Das haben sie gefunden, haben es dann zum BVD gebracht, zum Wiederherstellen. Finde ich super. Ja, das kann man ja heute alles machen. BVD waren aber keine Freunde. Ja, und da ist es dann geleakt worden. Und dann ist es aufgekommen, was dann als ein Postenschachern daherkommen ist. Ja, was die ÖVP einfach gesagt hat, ja, da hätte ein Freund, die Frau Mikl-Leitner, zum Beispiel aus Niederösterreich. Niederösterreich ist überhaupt ein ganz interessanter Punkt bei uns. Die steuern sehr, sehr viel. Es sind sehr viele Minister aus Niederösterreich. Aber die haben quasi Listen aufgestellt, wer irgendwo reinkommt, weil er wen kennt, weil er gesponsert hat und so weiter. Ja, das ist durch diesen Handyverlust, den auf der Bootsfahrt, haben wir das dann rausbekommen. Er ist wohl nach wie vor Bundeskanzler. Also wir sind da wirklich sehr schmerzbefreit, muss man sagen. Mhm. Und dann ist leider das gekommen, was dann endgültig das Vertrauen in die Politik in Österreich tatsächlich zerstört hat. Ja, das war die Impfpflicht, ja, die sie gemeint haben, sie müssen unbedingt eine Impfpflicht machen. Das hat allerdings ein Gremium gemacht, das weder gewählt noch irgendwie zusammen, das sind die Gemeinschaft der Landeshauptmänner, ja, also quasi der Ministerpräsidentenkonferenz. Die gibt es aber so eigentlich gar nicht in Österreich. Die ist nicht gewählt, die gibt es gar nicht, aber die haben sich zusammengeschlossen, sind glaube ich am Aachensee in Tirol irgendwo gewesen, ein Riesenhotel und haben gesagt, wir brauchen die Impfpflicht. Sie müssen sie nicht verantworten, aber dann war es in der Welt, das waren eigentlich alle dagegen, aber sie wollten das machen und dann ist dieser Schub für die FPÖ endgültig gekommen. Ja? Weil das kann ja nicht machen und das ist dann wiederum dieses Abgrenzen. Ihr wollt uns was aufdrücken, dann machen wir das Gegenteil. Ja, so ist der Mensch und das hat dann wirklich die Erosion endgültig fertig gemacht und die FPÖ in Richtung 30% geschoben.
Genau. Vielleicht schauen wir uns an, wo wir jetzt stehen in Österreich. FPÖ ist in 3 Bundesländern mittlerweile in der Regierung, immer mit der ÖVP. Die ÖVP sagt immer vor der Wahl, nein, wir werden keine Regierung machen mit der FPÖ. Es passiert dann trotzdem irgendwie. Die haben Landesräte. Landesräte sind sowas wie Minister, Minister in den Bundesländern bei euch. Diese Landesräte, da gibt's einen, der hat aus Nazi-Liederbüchern gesungen. Es gibt einen, der hat zu Wiener Kindern gesagt, die Migrationshintergrund haben, wenn es in Wien weniger Kinder wie euch gäbe, wäre Wien noch Wien.
In einem Live-Fernsehauftritt mit der Fragestellung von einer Schülerin. Ja, es ist wirklich
also Wahnsinn. Solche Dinge. In der ÖVP gibt es einen ganz starken Populismus. Bei uns ist heuer im Sommer ein Video aufgekommen, in dem unser Kanzler davon spricht, dass es bei uns ja keine armen Menschen geben kann. Denn soweit er weiß, kostet ein Menü bei McDonald's 3 Euro und das kann sich ja jeder leisten.
Das ist auch das die Unwort des Jahres geworden, das ist quasi das Kanzlermenü. Ja, ist 1,50 Euro.
Genau. Dann gibt es so Scheindebatten ganz viele bei uns. Es gibt bei uns eine ganz starke Debatte darum, ob das Bargeld abgeschafft wird. Die EU will das Bargeld abschaffen. Es gibt keine Pläne dazu. In Österreich schon. Sogar im Bundespräsidentenwahlkampf ist das vorkommen, obwohl der Bundespräsident da null machen kann. Was auch ganz, zum Beispiel Gipfelkreuze. In Österreich gibt es ja sehr, sehr viele Berge und auf jedem ungefähr steht ein Gipfelkreuz. Und jetzt hat der Alpenverein angeregt, man soll keine neuen mehr aufstellen, wenn die kaputt werden, aufgrund der Erosion durch den Klimawandel. Das war dann auch wieder so ein Identitätsding, das die ÖVP sofort wieder aufgegriffen hat und so einfach den Menschen immer das Gefühl gibt, es gibt jemanden von außen, der uns angreift und wir Österreicher müssen uns dagegen wehren und nur wir, die ÖVP, können euch schützen davor.
Genau, und das als Regierungspartei. Ja, also genau. Das erodiert wiederum nicht nur die Gipfelkreuzer, sondern auch die Politik, die Demokratie. Ja. Wenn eine Regierungspartei solche Dinge macht, so Inhaltsleere, so immer einen Schuldigen von außen suchen, nie selber Verantwortung übernimmt, ja, dann glauben auch die Leute, das macht es nichts mehr, dann wähle ich die FPÖ, weil die sagen zumindest nur, sie tun es. Ja.
Genau. Die Grünen in der Zwischenzeit versuchen schon, Gesetze auch durchzubringen. Wir haben jetzt endlich ein Informationsfreiheitsgesetz. Wir waren eines der letzten Länder in der EU, die das nicht gehabt haben. Jetzt haben wir das endlich. Wir haben ein Klimaticket zum Beispiel von 365 Euro. Und bei uns funktioniert die Bahn auch ganz gut, muss man sagen, und die öffentlichen Verkehrsmittel. Es waren 1.000, Entschuldigung, für ganz Österreich. Ja. Fürs Bundesland 365, ja, genau.
Inflation.
Und auch viele Posten sind besetzt worden, die sehr lange nicht besetzt worden sind. Also da geht schon was weiter, aber es gibt immer so diese Querschüsse, diese populistischen, die man halt als gelernter Österreicher leider auch schon sehr gewohnt ist und sehr stark damit lebt einfach auch schon.
Ja, was noch dazu kommt, die Justizministerin ist die Frau Sadic von den Grünen und die macht an sich wirklich gute Arbeit und durch das, dass sie da im Haus quasi vom Justizministerium aufgeräumt hat und Strukturen verändert hat, wie ein Herr Billner-Check, vielleicht läutet es bei manchen, der ist auch wieder ganz scharf in den Medien, also nicht mehr lebendig, er hat sich leider verabschiedet. Aber genau diese Leute hat sie weggemacht und dementsprechend kommen Dinge auf, ja, die früher von der ÖVP einfach erschlagen worden sind. Auch Zitat Herr Billner-Check, da schlagst den Prozess. Ne, das war der Eurofighter-Prozess. Hat er gesagt, da schlagt es den, den wollen wir nicht, weil da kommt was auf. Ja. Und genau diese Dinge kommen jetzt auf. Und das Bild ist verheerend. Ja. Es sind wirklich sehr viele Leute vor Gericht und werden angeklagt, angezeigt, dass sie korrupt sind. Und ja, es kommt auf, es kann aufgearbeitet werden, es können Gesetze verändert werden. Aber das Bild ist verheerend und auch das erodiert wiederum das Vertrauen in die Demokratie. Und genau deswegen kommen wir jetzt zum nächsten Jahr, wo wir definitiv, wir haben schon oft gesagt, wir werden Wahlen haben. Wir haben echt diese Regierung unterschätzt, wie hartnäckig sie sind. Vor allem die ÖVP, wenn sie weiß, sie stehen bei 20%, wo sie aktuell in Umfragen stehen. Die FPÖ steht bei 30%. Da geht sich was aus, knapp, aber es geht sich aus. Die SPÖ steht bei 25 aktuell. Und der Rest ist irgendwo bei 10. Das Problem ist, die ÖVP wird wieder in die Koalition kommen. Es wird wahrscheinlich gar nicht anders gehen. Sonst kriegen wir keine Mehrheit. Und genau die sind seit 60 Jahren in der Regierung. Die sollten eigentlich mal raus. Weil genau da passieren diese Korruptionsfälle. Man kennt sich, man weiß schon, man ist abgesprochen. Und genau so passieren Dinge, vor allem wenn es nicht transparent hergeht. Und genau das ist das Problem jetzt. Jetzt steht die FPÖ über 30. Was die Wähler gelernt haben, bei uns, aber auch in Deutschland, ist ein ähnliches Phänomen. Die Wähler haben gelernt, es verändert sich die Politik nur dann, wenn ich die Rechten wähle oder androhe, sie zu wählen. Das werden wir sehen, ob es realisiert wird. Aber genau dann verändert sich die Politik. Wir gehen alle nach rechts, weil genau europaweit die Umfragen genauso sind. Und das haben die Leute gelernt. Deswegen sagen sie, wähle die FPÖ. Ob ich es jetzt inhaltlich so sehe, ob ich wirklich rechtsdenkend bin, das bleibt dahingestellt. Also meine Interpretation ist 20% Nazis haben wir, definitiv. 10% sind Protestwähler. nur diese Kombination wiederum, es wird sich nur mit der FPÖ, ÖVP rausgehen. Ja, das wird nächstes Jahr wahrscheinlich uns anstehen. Und im EU-Wahlkampf bin ich auch sehr gespannt, weil EU-Rechtswähler, ne, die gehen eigentlich gar nicht gern in die EU-Wahl, weil die ist eh blöd. Aber auch da könnte es genau diese Wende geben. Aber wir machen ja vorher schon jetzt Migrationsgesetzänderungen und so weiter, dass wir ihnen entgegenkommen, sprich die Leute merken, sie ändert, wir müssen nur sagen, dass wir sie wählen. Dann ändert sich die Politik in Europa und das passiert. Genau, und ja, genau. Wie ist das eben passiert? Das haben wir in den letzten Folgen von unserem Podcast schon gesagt, also wenn Sie im Detail da noch was hören wollt, wie das so funktioniert, kannst du gerne reinhören, aber es ist an sich eine Diskursverschiebung, die ganze Zeit passiert. Ja, seit Jahren, vor allem seit Haider, da hat das angefangen mit dieser Diskursverschiebung, mit der Heimstatt Islam, ja, und so. Und das machen sie die ganze Zeit. Aber auch die ÖVP, nicht nur die FPÖ macht das. Aber die ÖVP macht das genauso. Die FPÖ macht das ganz mittlerweile nicht mehr subtil. Ja, da hockt sich ein Generalsekretär, der Herr Hafenecker, in ein Studio und sagt, ich darf ja Umvolkung nicht sagen. Deswegen sage ich es ja auch nicht. Ja, aber er hat das gesagt. Live im Fernsehen und damit ist es im Freien. Ja, das Wort ist im Kopf von den Leuten drin, das wird wiederholt. Da kann man auch auf einem Vortrag, den wir heute gesehen haben, PsyOps, wie das funktioniert mit der Manipulation im Kopf. Ja, genau, so machen das die Rechten. Ob sie wissen, wie das funktioniert, ist eine andere Frage, ja, wissenschaftlich. Aber es funktioniert. Du musst Wahrheit sagen, du kannst Blödsinn reden, Wahrheit am Ende, am Anfang und dann ist das im Kopf gespeichert. Wenn ich es wiederhole, ist es Wahrheit, Realität. Und das machen die Rechten extrem und mittlerweile eben nicht mehr subtil. Sie haben auch noch vor 10 Jahren knapp, haben sich gestritten, naja, okay, Orban ist scheiße. Kurz hat dann schon gestritten mit dem HC quasi, naja, er ist der bessere Freund von dem, aber wir wollen es ja nicht so machen wie der Orban. Jetzt stellt sich der Herr Kickl offen hin und sagt, er will Österreich urbanisieren. Und ist egal, 30% hat er. Ja. Weil es auch da ist, ähnlich wie der Frank Strollnach vor einigen Jahren, eine ganz lustige Geschichte, haben wir auch einen Podcast drüber gemacht. Im Prinzip ein Unternehmer, hat gemeint, er wird die Welt zerreißen, mit jedem Interview sind die Umfragen gesunken. Er hat bei 25 gestartet und irgendwo so bei 10% rausgekommen, weil er immer was gesagt hat. Einfach Blödsinn gesagt und ähnlich ist beim Kickl auch. Je öfter der auftritt, desto niedriger sind die Umfragen. Deswegen tritt er seit im Sommer, ist er nie auftreten. Nicht einmal. Er hat immer einen Hafenecker und so weiter vorgeschickt, hat diese Diskursverschiebungen gemacht, hat Scheindebatten gestartet, die ÖVP sind voll eingestiegen. Wir diskutieren über Bargeld, die uns wegnehmen und so weiter. Wir wollen so alles in die Verfassung schreiben, auch die Gipfelkreuze wollen wir in die Verfassung schreiben. Das erodiert das Vertrauen. Und genau das ist der Punkt, warum Österreich da steht, wo wir stehen. Und auch Deutschland hat ein ähnliches Problem. Die Diskursverschiebung findet statt die ganze Zeit. Und da gibt es ein Problem, das wir uns vielleicht einmal ein bisschen in den Kopf, durch den Kopf gehen lassen sollten, so als ein bisschen die Blase, ja, die linke Blase. Wir, wenn man so auf Twitter und Co. schaut, ja, wir feuern rein, wir regen uns auf, wir retweeten das Ganze und sagen, ah, das ist aber, der hat da Umvolkung gesagt. Frechheit, eine Umvolkung, wird ausgeschickt und da wischt es noch 100.000 Leute mehr. Ja, und das ist das, was man vielleicht einmal lassen sollte oder ein bisschen weniger machen sollte. Ja, dass man einfach diese Diskursverschiebung, der Rechte freuen sich drüber. Du hochst da einen, sie ist wirklich hardcore. Sie hat wirklich extrem rechte Podcasts. Das ist wirklich heftig, was da vorkommt. Kannst du mal ein paar Schlagworte so raushauen?
Nein, es ist einfach, man kenne deinen Feind, deshalb auch diese rechtsradikalen Podcasts sind natürlich alle aus Österreich, wir haben viele davon. Und dort einfach auch zu hören, wirklich genau das mit der Diskursverschiebung, wie du sagst, jedes Mal, wenn unter einem in der Kommentarliste von ORF oder Krone oder Standard geschrieben wird von Linken, sage ich jetzt einmal, wie böse die FPÖ, die hat jetzt wieder das und das und das gesagt, freuen die sich, weil genau ihre Themen wieder weiterverbreitet werden, weil ihre Themen wieder angesprochen werden. Und natürlich, man ist ja selber auch so, man ist dann so aufgeregt und dann will man was dagegen machen und dann fühlt man sich wieder mächtiger, weil man irgendeinen Kommentar unter einen Bericht geschrieben hat. Aber genau das hilft denen. Und hilft den Rechten, weil da wieder mehr Aufmerksamkeit generiert wird. Genau,
weil das ist ein Punkt, was die Rechten wirklich verstanden haben, sind neue Medien zu nutzen. Das haben sie schon in den 30er-Jahren verstanden, Kino. Haben sie verstanden, wie das zu nutzen ist mit Propaganda? Hat der Herr Goebbels wunderbar verstanden, wie das geht. Und das haben sie jetzt wieder verstanden mit den sozialen Medien. Sie haben gewusst, okay, wir müssen reinschmeißen und die Blase wird es uns verbreiten. Vor allem die linke Blase wird sich verbreiten aufgrund ihrer Aufregung. Da haben wir noch keinen Weg gefunden, aber vielleicht ist das so ein Rahmen da beim 37C3, wo man vielleicht auch das diskutieren soll. Man muss sich auch selber ein bisschen hinterfragen. Ich habe einige Gespräche geführt in den letzten Wochen, Monaten, nicht immer freiwillig, ja, mit wirklich konträr denkenden Menschen zu mir. Ja. Wirklich Schwerrechts, AfD-Anhänger und so weiter. Ja. Und in Einzelgesprächen geht es meistens ganz gut mit den Leuten. Ja, weil ich habe herausgefunden, man darf einfach nicht den Weg vorgeben. Der Weg, wenn man sagt, wir wollen da hin und so müssen wir da hinkommen. Das schreckt Leute ab. Ich bin auch im Qualitätsmanagement, ein Systementwickler. Ja, die muss Systeme verändern. Und das ist genau das Gleiche. Ja. Ich darf nicht reingehen und sagen, so machen wir das. Da verliere ich alles. Sondern wo wollen wir hin? Das Ziel müssen wir gemeinsam vereinbaren. Wenn man ein gemeinsames Ziel hat, dann kann man gemeinsam einen Weg dann definieren. Und jeder fühlt sich dann zumindest verbunden mit dem Ganzen. Bürgerräte machen genau sowas. Ja. Klimarat hätte sehr gute Dinge gehabt. 100 Leute drin, alle Schichten, alle denkenden Menschen. Und am Ende ist genau das rauskommen, was Sinn macht. 100 auf der Autobahn. Ja. Haben alle einverstanden gefunden. Und genau so wäre einmal Ansatz, dass man zumindest wieder ins Gespräch kommt. Miteinander. Auch das hat Corona sehr viel kaputt gemacht. Merkt man auch selber. Man hat einfach sich zurückgezogen, hat diese Austausch zwischen den Ebenen so in der Gesellschaft einfach aufgeben. Und das macht nichts besser, sagen wir mal so. Also miteinander reden ist auf jeden Fall ein Ansatz, was man vielleicht in Zukunft besser machen könnte.
Genau, und wir sehen das ja auch, wenn wir jetzt nach Polen schauen zum Beispiel, wo jetzt wieder ein bisschen eine liberalere Regierung an die Macht gekommen ist. Es gibt natürlich auch andere Beispiele, wenn wir jetzt nach Italien schauen. Aber ich glaube, dass wir, wenn wir genau das machen, das miteinander reden, wenn es auch die Politik wieder schafft, so spürbare Politik zu machen. Ich glaube auch, dass das zum Teil einfach verloren gegangen ist, wirklich auch der Bevölkerung das klar zu machen. Also ich kann es jetzt in Österreich sagen, unsere Regierung gibt sehr, sehr viel Geld aus, um etwa die Inflation zu verringern oder eben bei Dingen wie Heizkostenzuschuss und so weiter. Da wird sehr viel Geld ausgegeben. Aber das kommt bei den Menschen, also das Geld kommt an, aber nicht, dass das jetzt eine Aktion der Regierung ist oder so. Und all diese Dinge müssen wieder mehr gemacht werden, damit eben das wieder, der Bürger das auch wieder spürt, was die Politik für einen selber macht. Genau,
da wäre Österreich sinnvoll, wenn es eine SPÖ gibt, die irgendwas beitragen kann. Die sind seit 10 Jahren beschäftigt mit sich selber. Herr Doskozil schießt immer wieder raus, also schießt nicht raus, er keucht raus als Pate. Ja, die Stimme von ihm ist wirklich hart. Und sich, da geht es nur ums Zerstören, und zwar in kleinsten Punkten, weil an sich ist die SPÖ, wie sie aufgestellt ist, die haben ähnliche Einstellungen. Ob der Herr Babler, der es jetzt wohnen ist, oder der Herr Doskozil, ne, es ist im Kleinen, ja, es ist ums Ausländerthema gegangen, aber da ist es wirklich im Vergleich, ist es eine liberale Politik und da könnte ich vielleicht Leute einsammeln. Also an sich wäre es mir wurscht gewesen, wer es dann wohnen ist. Aber das wiederum, es erodiert das Gefühl der Demokratie, ja, das Vertrauen in die Demokratie, wenn eine staatstragende Partei die ganze Zeit miteinander streitet. Also müssen ja die Rechten recht haben, weil die Linken streiten ja. Ja, und das ist eben einer der Vorteile, den die Rechten einfach haben. Die raufen sich zusammen vor der Wahl. Die streiten nach der Wahl. Ja. 2 Jahre später, meistens, bricht eine Koalition mit der FPÖ. Immer. Ich hoffe, es bleibt so. Die Linke streitet vorher. Und damit kriegen wir in Österreich, haben nie eine linke Regierung gehabt. Das werden wir auch nie zusammenbringen. Genau aus dem Grund. Vielleicht sollte die Linke ein bisschen was von, wenn was von der Rechten lernen, dann das, streitet erst nach der Wahl und nicht vorher, wenn sie schon streiten wollt. Das wäre so ein Ansatz für die Politiker. Ja. Aber auch, wie gesagt, wir sind auch alle Teil der Gesellschaft und wir reden mit Leuten und wir sind Multiplikatoren. Und wir müssen auch mit Leuten reden, die nicht unsere Einstellungen teilen. Weil nur dann kann man gemäßigte Politik machen und Kompromisse schließen. Und sonst haben wir keine Demokratie.
Ich glaube, das war jetzt ein super Abschlusswort zum Sonntag.
Ja, Amen.
Ja?
Ja, genau. Also das wollten wir euch mal mitgeben. Ich hoffe, ihr habt einig alles rein verstanden, sprachlich so. Aber ja, also wenn es jetzt noch Fragen gibt, Anregungen gibt, dann wären wir bereit.
Und zwar, glaubt ihr, dass es irgendwie von der Kommunikation jetzt von allen anderen Parteien, die nicht FPÖ sind, dass es vielleicht irgendwie einen Weg gibt, quasi ein bisschen volksnah, wie auch das Wort, aber dass man vielleicht ein bisschen näher an den Menschen kommuniziert.
Genau. Authentizität wäre der Punkt, man das bezeichnen den Leute wollen. Authentisch muss sein, du musst nicht unbedingt rhetorisch perfekt sein, so wie es der Herr Kurz. Ich meine, der hat das gelernt, die haben alle die gleichen Rhetoriktrainer. Und auch das schreckt Leute generell ab. Ja, vor allem FPÖ-Wähler sind, die reden alle gleich, teilweise verstehen sie es auch nicht, ja, das mag sein, aber einfachere Sprachen, Leute ab, auch wieder sehr verbrauchter Ausdruck, aber holt die Leute ab, wo sie sein. Ja, die stehen woanders und man muss die Realitäten nochmal akzeptieren. Und wenn die Angst haben und die ganzen Dinge, 30% der FPÖ kommt aus Angst. Ja, weil die Leute Angst vor der Welt haben, ja, die ist hart. Ja, wir wissen es alle selber, das ist wirklich verheerend. Auch da die Vorträge, das ist dystopisch. Nur wir können es ein bisschen einordnen, aber wenn man es nicht versteht, die Welt nicht versteht, dann braucht man Feindbilder. Da muss man sich abgrenzen. Rein psychologisch gesehen ist das ganz normal. War auch in die 30er Jahre, letzten Jahrhundert, genauso. Und da kann man eben nur gegensteuern, indem dass man authentisch ist. Dass man den Leuten die Wahrheit sagt und nicht unbedingt nur in den Medien ist, weil man entweder korrupt ist oder jemand anderen die Schuld gibt. Ja. Ist aber ein schwieriges Thema, weil die Leute schon trainiert sind. Das ist leider die Aufgabe von einem Politiker. Ich hoffe, da gibt es Nachwuchskräfte bald.
Ich hätte eine Frage. Was kann man eigentlich gegen das große Vergessen tun? Die Leute vergessen eigentlich, was war. Und ich verfolge das politische Geschehen und trotzdem habe ich das alles nicht mehr im Kopf gehabt. Ich verstehe nicht, warum die anderen Parteien nicht eigentlich die Missetaten der politischen Gegner aufzeigen. Das ist das eine, was ich nicht verstehe. Mhm. Wenn ich die Plakatwerbungen anschaue, die Wahlwerbungen, frage ich mich, wo sind die Programme? Mhm. Da sind Leute abgebildet und irgendwelche Nichtssagenden, also was jetzt also direkt jetzt überhaupt nicht spürbar ist, ich verstehe das nicht. Mhm. Warum ist das so?
Also zum ersten Punkt des Vergessens. Ja, auch das, es ist passiert so viel, dass der Mensch kann sich immer nur auf wenige Punkte konzentrieren und die ihm näher sind, die weiß er dann. Und wenn man immer wieder neue populistische Themen aufbringt, dann vergessen es die alten. Speziell die FPÖ-Wähler vergessen innerhalb von 5 Jahren. Das war bei jeder Koalition, wo sie zerbrochen ist. Sie waren schuld. Sie haben es vergessen. Ist eine gehirntechnische Geschichte. Alles, was weiter weg ist, ist nicht mehr so schlimm. Die rosarote Brille aufsetzen. Da muss der Mensch machen. Ja, das Gehirn ist, was ich könnte nicht leben. Das ist echt alles düster. Das ist dieser Punkt des Vergessens. Ja, und das mit das Aufzeigen des Gegners sozusagen. Ja, wenn die ÖVP sagt, was die FPÖ falsch macht, immer, oder die SPÖ das machen würde, dann ist es ein Anpatzen, wie das bei uns heißt. Sprich, da sind wir wieder bei dem Thema, wie die EU gegen unsere erste Rechtsregierung war, wir gemeinsam gegen die anderen. Und genau da schließen sich dann wiederum die Lücken. Ja. Das ist ein Dilemma in dem Sinne und kann aus meiner Sicht nur durch positive Weltbilder, durch positive Visionen, naja, wir gehen auf eine schräge Zukunft zu. Trotzdem kann man, also statt dass wir sagen, wir gehen alle unter, kann man auch sagen, es wird eine harte Zeit, aber gemeinsam können wir eine bessere Welt schaffen. Definieren wir uns doch einmal gemeinsam eine bessere Welt, wo man wiederum alle zuhört. Sprich, so Bürgerratgeschichten, wo wirklich alle beteiligt sind, miteinander reden, auch übertragen wird im Fernsehen. Das könnte vielleicht was ändern. Aber es ist so eintrainiert in der Gesellschaft, seit 10 Jahren ist Populismus das Einzige, was wir haben. Ja. Also schwierig zu sagen. Ja. Also meines Erachtens nur über psychologische Dauerarbeit, über Authentizität. Und Aufarbeitung. Informationsfreiheit ist schon mal ein Punkt, wobei das viele nicht verstehen, aber erst die Folgewirkungen davon werden wir sehen. Ja.
Ich hätte auch noch eine Frage gehabt.
Geht schon, ja. Okay.
Eigentlich 2 Fragen, und zwar die sämtliche Hochrechnungen sehen ja eigentlich schon das Ergebnis und den Nationalrat zwar mit einem Sieger FPÖ und dem Kickl. Mhm. Jetzt stelle ich mir so ein bisschen die Gretchenfrage, sollte ein Babler in der SPÖ quasi in die Krot beißen und sagen, er koaliert mit einer FPÖ, um quasi ein Schlimmeres zu verhindern und nochmal schwarz-blau oder blau-schwarz in dem Fall zu haben? Und die 2. Frage wäre, wegen dem Burgenlandbezug, den wir haben, wäre ein SPÖ-Chef Doskozil vielleicht nicht eine Möglichkeit gewesen, um einen zukünftigen Kanzler Kickl zu vermeiden, weil keiner will nochmal schwarz-blau haben. Ja.
Da ist vielleicht zur 2. Frage als erstes sogar, damals, als das gewesen ist mit dieser Wahl und wir dachten alle zuerst, Doskozil ist jetzt der neue Parteiobmann und dann war es ja doch nicht, weil sie nicht Excel können, da war es, wir haben da sehr, sehr viel darüber diskutiert, wirklich sehr viel und ich ganz ehrlich, in meiner persönlichen Meinung finde heute und habe es damals auch gefunden, er wäre der bessere Kandidat gewesen. Und nicht, weil ich nicht die Themen von Andi Babler, vielleicht für alle, die Andi Babler nicht kennen, Andi Babler ist der neue Parteiobmann der SPÖ, das ist wie die SPD bei euch, in Österreich, da hat es so eine Abstimmung gegeben, die nicht ganz funktioniert hat. Andi Babler ist eher am linken Rand der SPÖ, kommt ganz stark aus der Arbeiterbewegung heraus, ist in Dreiskirchen Bürgermeister, das ist eine Stadt, in der es eine große Flüchtlingsunterkunft war. Hey! Sie hört jetzt wieder. in der Stadt gibt es eine große Flüchtlingsunterkunft und er hat sich da immer sehr engagiert. Und dann hat es die Kampfabstimmung gegeben zwischen Andi Babler, eben eher linkerer Teil der SPÖ, und Herr, wie ist er?
Doskozil.
Nein, aber im Vornamen.
Ach so. Hans-Peter.
Hans-Peter.
Ja, wir haben es mit die Hans.
Hans-Peter, Doskozil. Der spricht so. Und der ist eher rechter Rand, aber nicht rechter Rand, aber er ist ein bisschen rechter, zum Teil, als es Andi Babler ist. Ich glaube, in sehr, sehr vielen Themen stimmen sie ansonsten überein. Wirklich sehr viele Themen, auch wenn es um die Arbeitszeit geht oder Mindestlohn, da sind sie in Nuancen unterschiedlich. Bei dem Thema nicht, also wenn es um Migration geht, da sind sie... Und ich denke, dass es mit Doskozil leichter gewesen wäre, eine gewisse Wählerschaft anzusprechen, die Andi Babler derzeit nicht anspricht. Ich glaube, dass es Andi Babler könnte, wenn er es schafft, Andu besser zu kommunizieren. Und ich glaube, was er schon hat, der Andi Babler, der ist so, wie er auftritt. Aber er schafft es, das noch nicht rüberzubringen. Und mir geht's auch, ich bin ein sehr, sehr politikinteressierter Mensch. Wenn man mich fragt, was waren die letzten 5 Presseaussendungen der SPÖ, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass der Andi Babler, und das nur aus einem Missverständnis heraus, weiß ich, dass er ein Mindestgehalt will für Menschen in der Pflege in Ausbildung. Weil ich das falsch verstanden habe und gedacht habe, er macht jetzt eine Pflegeausbildung und will Geld dafür verdienen. Nur deshalb weiß ich es. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Kommunikationsproblem. Genau, und genau. Eben, und dann zur ersten Frage, zur Krote, die er schlucken muss.
Also der Babler wird es nicht schlucken.
Ich glaube, der
Babler wird es nicht tun. Also wenn dann wird der Herr Babler dann abgelöst.
Natürlich haben wir denselben Chance wieder. Genau den haben wir wieder.
Die geschickteste Variante wäre, wenn Herr Doskozil und der Herr Babler sich nochmal zusammenschließen würden, was nicht passiert. Ja? Dafür sorgt auch der Herr Donau aus Tirol, der die ganze Zeit auch schießt. Aber genau das, ich glaube, der Herr Babler wird es nicht machen.
Aber vielleicht könnte der Babler sagen, er macht es nicht. Der Doskozil kommt auf seinem weißen Pferd aus dem Burgenland dahergeritten und macht es doch. Und sagt, okay, Andi, und für euch Österreich.
Ja, und dann reitet er auf dem...
Ja, genau, auf dem
Einhorn rüber reitet und dann, es wird leider nicht passieren so. Ja. Also natürlich nicht bei der Wahl. Aber an sich ist, wie gesagt, Authentizität ist das Wichtige. Der Babler könnte es machen. Und er hat, was er geschafft hat, er hat die Umfragen gehoben, weil er die Linke wieder eingesammelt hat. Weil die KPÖ ist stärker geworden in den letzten Wahlen. In Salzburg haben sie, glaube ich, 10%, also relativ viel KPÖ. Und die hat er durchaus im Bund wieder ein bisschen abgesammelt. Also er ist von, glaube ich, 22, 23 auf 25 ziemlich gestiegen. Naja, Schwankungsbreite. Aber an sich, die hat er. Die hätte er Doskozil zum Beispiel sicher nicht gekriegt. Der hat zwar von der FPÖ einige gekriegt, wahrscheinlich ist es ein bisschen ein Nullsummenspiel, aber Koalition mit der FPÖ zu machen, als SPÖ, wäre sicher eine Variante gewesen, wie man sie gemäßigt reinbringt. Das wird sich wahrscheinlich nicht ausgehen. Ja.
Noch Fragen?
Gut, dann freuen wir uns. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke ans Team für die ganze Arbeit da.
Ja, und vielen Dank, dass wir da sein haben dürfen.
Und nochmal liebe Grüße an Herrn Hessenthaler und gute Besserung daheim.
Ja.
Gut. Einen großen... Ja. Gut, jetzt müsste jemand einen Knopf drücken, damit mein Mikro funktioniert. Der ist gerade nicht da. Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Vielen Dank für euren Vortrag. Ich wünsche euch einen schönen Abend und noch ganz viel Spaß auf dem Kongress. Danke.